Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen zum dritten Kongress Maklerrecht, den wir ausgestalten von Blankemeyer-Evers. Wir haben so ein bisschen was in der Tüte drin. Erstmal machen wir etwas zur Honorarvermittlung und Honorarberatung. An einem sehr schönen Praxisbeispiel wird Kollege Dr. Utz das für Sie entwickeln, und zwar aus der Perspektive, aus Ihrer Perspektive, dass Sie sich vielfach eben Ihre Beratungsleistung sichern wollen für den Fall, dass der Kunde nicht abschließt und welche rechtlichen Probleme mit solchen Vereinbarungen verbunden sind. Des Weiteren werden wir behandeln Maklerstatus quo vadis. Was ist das für ein Thema? Das ist ein grundlegendes Thema, wo es um Ihren im Gewerbegeschäft, um Ihren eigentlichen Status geht. Sind Sie überhaupt noch Makler oder sind Sie Handelsvertreter des Kunden, beschäftigt damit, Versicherungen einzukaufen, und welche Konsequenzen hat das? Das wird um 11 Uhr stattfinden. Dann behandeln wir die rechtlichen Herausforderungen des digitalisierten Maklerbetriebes, zeigen Ihnen die Chancen auf, aber auch die Risiken. Worauf müssen Sie achten? Was müssen Sie ins Gebetbuch aufnehmen? Frau Oberst wird dann im Anschluss zu dem Thema Außendienstmitarbeiter im Maklerbetrieb sprechen, und zwar dort zu den spezifischen Problemen, die sich im Zusammenhang mit dem Provisionssystem ergeben und die böse Überraschungen für Sie als Betriebsinhaber zur Folge haben können. Anschließend werden wir einen Workshop veranstalten zur Erstellung eines Maklervertrages. Da sind Sie live dabei, eine Vertragsbesprechung durchführen zu können. Worum geht es? Wir wollen keinen fertigen Maklervertrag entwickeln. Das können wir natürlich in diesem Rahmen nicht. Aber wir wollen Sie dafür sensibilisieren. Was sind eigentlich die Punkte, die Sie dort ansprechen müssen? Ich freue mich jetzt, ach, und den Schlusspunkt darf ich natürlich nicht vergessen. Der Schlusspunkt ist eine Podiumsdiskussion, zu der wir Professoren haben einladen können, unter anderem einen VVG-Kommentator, die sich mit dem Thema Maklerstatus beschäftigen und die kritisch die Konsequenzen dieses Urteils für Sie würdigen. Aber jetzt Feuer frei für Herrn Dr. Utz zum Thema Honorarvermittlung und Honorarberatung. Bitte schön.
So, bin ich laut? Können Sie mich hören? Jetzt, glaube ich, habe ich es gemerkt. Ja, ich darf mich zunächst kurz vorstellen. Ich bin also bei Blankemeyer-Evers im Bereich Vertriebsrecht als Rechtsanwalt unterwegs. Und bei uns gehört es eben auch zum Tagesgeschäft, dass Fragen an uns herangetragen werden zur Gestaltung von, allgemein Geschäftsmodellen. Wobei wir eben als Juristen immer die Leitplanken dann im Kopf behalten müssen, die die verschiedenen rechtlichen Vorschriften aufstellen. Das wird insoweit heute keine ganz bequeme Veranstaltung, auch für die Zuhörer. Der Referent ist sowieso immer im Stress, aber die Zuhörer müssen sich hier jetzt auch damit beschäftigen, mit einer Gemengelage aus Rechtsvorschriften aus verschiedenen Rechtsgebieten, nämlich dem Gewerberecht, eben das die Erlaubnisvoraussetzung für die Versicherungsvermittlung und verwandte Geschäftsmöglichkeiten eröffnet, aber auch mit dem allgemeinen Verbraucherschutzrecht. Ich sage jetzt schon mal vorweg das Stichwort Rechtsdienstleistungsgesetz und das Ganze dann wieder in Kombination mit dem allgemeinen Zivilrecht und dem Versicherungsvertragsrecht. Das heißt, es ist relativ sperrig, deswegen ist unser Programm für eine Dreiviertelstunde auch relativ gedrängt. Ich stell Ihnen das mal kurz zur Ansicht vorweg. Also Herr Evers hat es schon gesagt, wir wollen das Ganze unter sozusagen, um Sie da ein bisschen durchzuleiten, unter eine Ausgangsfrage stellen, nämlich die Absicherung einer Vergütung. Das heißt, Sie sind in der Situation, Sie beraten einen Kunden und der schließt möglicherweise nicht ab oder geht dann möglicherweise woanders hin. Sie haben die betriebswirtschaftlich gesehen den Aufwand gehabt und die normale Verdienstmöglichkeit der Portage entgeht Ihnen möglicherweise. Da entlang, praktisch aus wirtschaftlicher Perspektive, wollen wir das Ganze ein bisschen aufziehen, auch als Versuch, das für Sie als Kaufleute etwas sichtbar zu machen. Da müssen wir leider zunächst, wie auch die Übersicht zeigt, ein bisschen Hausaufgaben machen im Juristischen. Wir müssen schauen, Was für Begriffe sind es eigentlich, die jetzt hier in der Überschrift auch standen, Honorarberatung, Vermittlung und was ist eigentlich ein Versicherungsmakler? Was darf ein Versicherungsmakler im Normalfall, normalerweise, um daran eben dann auch zu zeigen, an diesen, wie ich gesagt habe, Leitplanken, was darf man eigentlich in der Honorarberatung und was sind das dann als kleiner Einschub? Was sind eigentlich die Folgen, wenn man was Unzulässiges macht, das auch nochmal aufzulisten und dann vielleicht auch noch alternative Geschäftsmodelle. Anschließend wollen wir noch über die Honorarvermittlung sprechen, auf die Begriffe komme ich wie gesagt gleich und am Schluss noch eine vielleicht ein bisschen hybride Alternative vorstellen zu dem Ganzen. Jetzt kommen wir also zunächst zu unserer Ausgangsfrage, kann man das machen? Kann man ein Honorar absichern, wenn man gearbeitet hat und der Kunde bei einem Dritten kauft? Man könnte jetzt als theoretischen Fall auch noch eben hinzufügen, gar nicht kauft. Was darf man hier? Und da kommen wir jetzt eben, wie gesagt, zunächst mal zur Arbeit, zu den Begriffsklärungen. Was ist Honorarberatung im Rechtssinne? Das kann man relativ kurz sagen. Das ist eben eine Beratungsleistung gegen ein Honorar, ohne dass ein Vertragsschluss in der vereinbarten Leistung enthalten ist. Ein Beispiel, vielleicht etwas weit hergeholt, aber einfach um die Struktur zu verdeutlichen dieses Begriffs, das wäre, wenn einfach jemand zu Ihnen kommt und sagt, ich habe hier ein Angebot, kannst du mal sagen, ist das gut oder nicht? Ich will von dir gar keinen Vertrag, aber berate mich mal darüber aus deiner Sicht, mit deiner Fachkenntnis, ob das ein sinnvolles Geschäft sein könnte. Das heißt also, wir fassen zusammen, hier ist nur die Beratung, wäre hier vergütungspflichtig, wenn man sowas vereinbart und sie wäre eben erfolgsunabhängig. Nächster Begriff, der in unserem Titel vorkommt, die Honorarvermittlung. Der Unterschied ist sozusagen schon vorweggenommen durch das, was ich schon gesagt habe. Hier brauche ich einen vermittelten Vertragsabschluss. Das entspricht insoweit dem normalen Geschäft des Maklers auch, der eben vergütet wird über eine Quotage, die fließt ja, wenn ein Versicherungsvertrag geschlossen wurde. Es gibt praktische Beispiele, die Nettoisierungspraxis in der Industrieversicherung, wo ja maßgeschneiderte Produkte eben durch Makler auch mit ausgehandelt werden. Das ist eine typische Honorartätigkeit. Es kann aber, darauf komme ich nachher zurück, das hängt mit neuerer Rechtsprechung auch zusammen. Auch eine Vertragsänderung kann nach unserer Sicht, ich habe schon streitig hingeschrieben, ein Vertragsschluss sein, etwa ein Tarifwechsel in der Krankenversicherung im Verbrauchergeschäft. Darauf kommen wir aber ausführlicher zurück. Im Moment halten wir nur fest, die Tätigkeit umfasst hier eben die Vermittlung, wie beim normalen Makler und auch wie beim normalen Makler wäre die Vergütung erfolgsabhängig. Allerdings ist eben ein Honorar in diesem Falle vereinbart. Jetzt noch etwas, was Sie sowieso alle wissen, bloß zur Sicherheit. Was macht eigentlich ein Versicherungsmakler? Das ist eben, hat sich durch gesetzliche Regelungen und durch die Entwicklung der Wirtschaft herausgebildet. Der schließt zunächst mal einen Maklervertrag, der arbeitet für seinen Kunden. Als solcher vermittelt er eben, er berät nicht nur, er vermittelt. Er betreut aber auch hinterher diese Versicherungsverträge, die geschlossen sind und vergütet wird er wesentlich über Quotagen durch die Versicherung. Jetzt kommt etwas Seltsames. Jetzt frage ich nämlich nach der Zulässigkeit. Das ist natürlich für Sie banal, natürlich ist das zulässig. Ja. Mir geht es aber darum, um für unseren Ausblick nachher mal eben diese Leitplanken aufzuzeigen, kurz darzustellen, warum ist das überhaupt zulässig. Es ist nämlich so, man braucht eine Erlaubnis. Wenn man keine Gewerbeerlaubnis hat, darf man es nicht. Egal, ob als Versicherungsvertreter im gebundenen Vertrieb oder als Makler. Die Erlaubnis ist Voraussetzung. Damit ist aber nicht alles abgedeckt, was ein Makler macht. Nur ist der Rest erstmal genehmigungsfrei. Nämlich das, was sich als Berufsbild des Maklers herausgebildet hat, dass er auch später weiter für den Kunden tätig ist, nämlich, hier sind nur so ein paar banale Beispiele genannt, Hilfen bei der Schadenmeldung, Prüfung von Selbstbehalten, Fristenkontrolle, die ganze Korrespondenz. Das ist erstmal in der Gewerbeerlaubnis nicht enthalten, weil der Makler macht es ja zusätzlich. Und das Gewerberecht regelt nur die Vermittlung selber. Das bedeutet in der Konsequenz, der Rest ist zwar nicht gewerberechtlich verboten, weil gewerberechtlich auch nicht geregelt, aber auch nicht automatisch erlaubt. Und deswegen komme ich jetzt noch auf ein weiteres Rechtsgebiet, das hier Einfluss hat auf die Zulässigkeit von einer ganz normalen Maklertätigkeit als solche. Das ist nämlich das Rechtsdienstleistungsgesetz, das man vereinfacht gesagt als Verbraucherschutzrecht bezeichnen kann. Es soll eben generell, wenn jemand Rechtsrat in Anspruch nimmt, ein Verbraucher soll gewährleistet sein, dass dieser Rechtsrat qualitativ, also qualifiziert ist und er soll vor schlechter Beratung geschützt werden. Warum ist das für einen Versicherungsmakler relevant? Nun, das Rechtsdienstleistungsgesetz gestattet eben Rechtsdienstleistungen nur unter besonderen Voraussetzungen. Was ist zunächst mal eine Rechtsdienstleistung? Da sind wir wieder beim Begriff. Das ist jede Tätigkeit für Dritte, die eine rechtliche Einzelfallprüfung erfordert. Ja, also für sich selber darf man rechtlich prüfen, so viel man will, jeder. Aber wenn man eben, sobald man für Dritte tätig wird, braucht man oder muss es durch das Rechtsdienstleistungsgesetz gestattet sein. Die Schranken liegen in § 3 des Rechtsdienstleistungsgesetzes, nämlich diese Vorschrift sagt, verkürzt gesagt, dass Rechtsdienstleistungen nur dann zulässig sind, wenn das Gesetz sie auch erlaubt. Ausnahme, § 5 Rechtsdienstleistungsgesetz, das ist eine gewisse Erweiterung, die können auch zulässig sein als Nebenleistung einer sowieso über § 3 oder sonst erlaubten Tätigkeit. Jetzt habe ich das in Verbindung mit einer Maklertätigkeit gebracht. Warum? Da möchte ich jetzt ein bisschen grundsätzlicher werden an der Stelle und mal anschauen, was ist überhaupt Versicherungsvermittlung? Ich werde Sie jetzt nicht hier mit Paragraphen nerven, sondern so, wie es das Gesetz es letztlich ergibt, ist einmal noch an der Stelle kurz stichwortartig zusammenstellen. Zunächst mal ist Versicherungsvermittlung im Rechtssinn die Beratung zum Abschluss eines bestimmten Tarifs. Dazu muss Folgendes passieren. Es müssen die Wünsche und Bedürfnisse des Kunden erfasst werden. Es muss darauf eine Produktempfehlung basiert werden und dann wird der Vertragsschluss vorbereitet. Was hat das mit Rechtsdienstleistung zu tun? Wenn Sie sich anschauen, was eine Versicherung ist, kommen wir der Sache schon nahe. Hier habe ich jetzt mal einen Paragraphen abgedruckt oder aufgeführt. Das Versicherungsvertragsgesetz sagt, der Versicherer verpflichtet sich mit dem Versicherungsvertrag ein bestimmtes Risiko des Versicherungsnehmers oder eines Dritten durch eine Leistung abzusichern, die er bei Eintritt des Versicherungsfalles zu erbringen hat. Das heißt, der Versicherungsmakler muss im ganz normalen Geschäft Produkte überprüfen und auf den Lebenssachverhalt, den ihm der Kunde gebracht hat, anwenden. Insoweit sind sie passend für diesen. Das ist im Prinzip nichts anderes als das, was ich mache, wenn zu mir ein Mandant kommt und sagt, ich habe hier eine Versicherung und die zahlt nicht. Dann schaue ich mir nämlich auch das Produkt an, in dem Fall die allgemeinen Versicherungsbedingungen und den ganzen Vertrag und gleiche das ab mit dem, was dem Mandanten passiert ist. Und dann mache ich nämlich eine rechtliche Prüfung vor, hat die Versicherung recht oder hat sie nicht recht. Das macht der Makler letztlich im Vorfeld, auch bei Lebensversicherungen und allen in Frage kommenden Produkten. Das heißt, er muss die Angebote zur Beratung rechtlich prüfen. Und wenn er dann später betreut, treten natürlich weitere Rechtsfragen auf, die an ihn herangetragen werden, auch durch den Kunden aufgrund des Maklervertrages. Deswegen sind wir in der Kanzlei also der festen Ansicht, dass sowohl die Vermittlung von Versicherungen als auch die Nebenleistungen dazu Rechtsdienstleistungen sind. Die Versicherung ist ein Rechtsprodukt, ist vielleicht eines der verrechtlichsten Produkte, die es überhaupt gibt. Und deswegen halten wir diese Folgerung verzwingend, auch wenn es so ist, dass in der Literatur vereinzelt gesagt worden ist, da steht das Wirtschaftliche im Vordergrund, das kann keine Rechtsdienstleistung sein. Aber Sie müssen damit rechnen, dass wenn irgendeine Sache mal rechtlich überprüft wird, dass das dann eben auch von einem Gericht so gesehen wird. Das heißt, wir haben eine Rechtsdienstleistung, die Frage ist die zulässig. Ja, gern. Ja. Ja, auf jeden Fall die produktbezogene Beratung. Und die ist ja dabei. Die ist ja immer dabei. Ne? Eine marktbezogene Beratung dürfte eher eine wirtschaftliche Tätigkeit sein. Da kommt man an den Rand. Ja? Aber es ist ja so, wie gesagt, für unsere Prüfung, wir müssen ja schauen, ist das ganze Tätigkeitsbild zulässig. Und wenn ich also das Produkt mir auch zwingend anschauen muss, denn ich muss das Produkt zum Markt ja auch in Beziehung setzen von seiner Leistung her. Und da bin ich dann eben auch wieder im Recht, weil ich muss ja den Preis-Leistungs-Verhältnis sozusagen auch festlegen für das Produkt. Wir sind ja beim Normalfall des Maklers. Wir sind dabei, was ein Makler normalerweise machen muss. Ja, und den hatte ich ja vorher definiert. Also andere Geschäftsmodelle können wir nachher in der Diskussion vielleicht ansprechen. Ja. Im Moment sind wir ganz normal beim Makler mittendrin und der muss eben umfänglich beraten. Und deswegen dürfte seine Tätigkeit als Rechtsdienstleistung aufzufassen sein, die allerdings erlaubt ist, weil er ja eine Erlaubnis hat. Die Betreuung, entschuldigen Sie den verrutschten Absatz, sehe ich gerade. Die Betreuung ist dann eben auch eine erlaubte Nebentätigkeit zu einer schon vorhandenen erlaubten Haupttätigkeit. So, damit haben wir uns jetzt die Basis praktisch erarbeitet, um das Folgende uns zu betrachten. Das ist der Normalfall, von dem Sie ausgehen können. Das ist rechtlich erlaubt. Und jetzt im Weiteren wollen wir gemäß unserer Inhaltsangabe von vorher Gestaltungen anschauen, die möglicherweise davon abweichen und fragen, wie weit die zulässig sind. Wir vergegenwärtigen uns dabei die Ausgangsfrage. Wir wollen ja eine Vergütung absichern, auch für den Fall, dass eine zumindest Eigenvermittlung nicht erfolgt. Jetzt stellen wir uns mal folgende Ausgangsfrage vor. Zum Beispiel eine Absprache, dass der Makler vom Kunden nur für die Analyse und Produktempfehlung ein Honorar erhält, also unabhängig von dem Abschluss einer Versicherung. Wie sieht es damit aus? Jetzt müssen wir eine wichtige Differenzierung machen. Man muss nämlich hier unterscheiden zwischen dem Unternehmer als Kunden und dem Verbraucher als Kunden. Ich komme zuerst auf den Unternehmer und das hat gesetzliche Gründe, wie man gleich sehen wird. Denn der § 34d Absatz 1 ist mit der Vermittlungserlaubnis für Makler und Versicherungsvertreter noch nicht zu Ende. Die Vorschrift geht weiter und schreibt ausdrücklich, dass Dritte, die nicht Verbraucher sind, bei der Vereinbarung, Änderung oder Prüfung von Verträgen auch gegen gesondertes Entgelt rechtlich beraten werden dürfen. Bei Unternehmen, wie gesagt, das ist eine sehr eindeutige Regelung. Damit ist aus unserer Sicht für den Fall der Unternehmerberatung in der Form der Honorarberatung eine gewerberechtliche Erlaubnis gegeben. Und damit wird aber auch der Rest, die Betreuung, zur zulässigen Rechtsdienstleistung im Sinn von dem § 5, den wir uns vorher angeschaut haben, nämlich zu einer Nebenleistung, die durch die zulässige Haupttätigkeit das zulässige Tätigkeitsbild mit abgedeckt ist. Das ist der Unternehmer. Wie sieht es mit dem Verbraucher aus? Ergibt sich eigentlich schon aus dem, was ich gerade gesagt habe, da steht das nicht im Gesetz, zumindest nicht in der Gewerbeordnung. Und damit haben wir auch nicht diese selbstverständliche Erlaubnis des Rechtsdienstleistungsgesetzes für diese Form der Tätigkeit. Folge, das kann man relativ kurz machen, es ist keine Nebenleistung, weil die Honorarberatung hier die Hauptleistung wird, kommen wir nicht hin. Und § 3, Rechtsdienstleistungsgesetz, gestattet es auch nicht, weil wir uns eben die zugrunde liegende Erlaubnisnorm fehlt. Entschuldigung. So. Selbst wenn man zu anderer Ansicht käme, gäbe es hier aber weiter Schwierigkeiten, nämlich das Recht der allgemeinen Geschäftsbedingungen. Hier würde es nämlich wahrscheinlich so gesehen, dass man sagt, wenn ein Honorar, eine Gegenleistung für einen Verbraucher, für eine reine Beratungsleistung vereinbart wird, dann haben wir eine nachteilige Abweichung vom gesetzlichen Leitbild und damit im Recht der allgemeinen Geschäftsbedingungen, weil die Maklerverträge, die vom Makler herausgegeben sind, ja allgemeine Geschäftsbedingungen im Normalfall sein werden und damit eine unangemessene Benachteiligung des Kunden. Und eben, denn es würde ja eine Aufwandsentschädigung ohne Extratätigkeiten und ohne Vermittlungserfolg geschuldet, sodass wahrscheinlich ein Gericht auch sagen würde, das verstößt gegen das Recht der allgemeinen Geschäftsbedingungen, ist deshalb unzulässig. Das ist zu unterscheiden, nur zur Klarheit halber, von solchen Leistungen, die Sie gesondert anbieten, die aus dem Ganzen rausfallen und die auch nicht rechtsberatend sind. Zum Beispiel, wenn jemand einen Vermögensstatus für den Kunden erstellt, einen Wirtschaftsstatus, um erstmal praktisch den Beratungsbedarf überhaupt einzugrenzen. Können wir es vielleicht, die Zeit läuft so, können wir es auf die Diskussion verschieben? Also wär besser, glaube ich. In der Tat, die Rechtsprechung ist hier sehr kritisch. Das Oberlandesgericht Karlsruhe hat nämlich einen Fall beurteilt, wo es um die Sozialversicherungsbefreiung von GmbH-Geschäftsführer ging. Da hat einer ein Geschäftsmodell aufgemacht, Geschäftsführer zu beraten darüber, ob sie vielleicht gar keine Sozialversicherungsbeiträge zahlen müssen aufgrund ihres Status. Und hat auf einer Internetseite dafür geworben, für dieses Geschäftsmodell, und zwar unter der Bedingung, dass schon für diese Beratung ein Honorar geschuldet wird. Den hat ein Rechtsanwalt, der auch im Sozialversicherungsrecht unterwegs war, auf Unterlassung verklagt. Die Idee hinter dem Geschäftsmodell war natürlich die, dass dann, wenn rauskommt, dass tatsächlich dieser GmbH-Geschäftsführer gar nicht sozialversicherungspflichtig ist, es auch Rückerstattungsansprüche möglicherweise gegen die Sozialversicherungsträger gibt, diese dann für private Altersversorgungsverträge nutzbar gemacht werden können, dadurch finanziert werden können. Und letztlich das strategische Ziel war also, Altersversorgungsverträge zu vermitteln. Nur der Vermittler hat halt Folgendes gemacht. Er hat gesagt, auch wenn du nicht abschließt, das, worüber wir heute reden, ich habe die Arbeit gehabt mit der Beratung, ich habe deinen Status überprüft, dafür möchte ich besoldet werden. Das Oberlandesgericht Karlsruhe hat klar gesagt, unzulässig, unerlaubte Rechtsberatung, weil das Honorar eben nicht erst für die Vermittlung anfällt, sondern schon für die Statusüberprüfung. Und insoweit läge auch keine berechtigte Nebenleistung vor, weil es eben sozusagen eine insgesamt als Extraleistung zu betrachten ist. An der Stelle, jetzt sind wir so mittendrin, sogar schon ein bisschen drüber raus von der Zeit, mal ein kurzer Einschub. Was passiert eigentlich, wenn sowas unzulässig ist? Gerade zu Karlsruhe hatte ich es schon gesagt, da wurde der Makler zur Unterlassung verpflichtet durch das Gericht. Es kann auch noch mehr passieren. Erstmal ist natürlich wichtig, der Maklervertrag oder abgeänderte Maklervertrag, nicht mehr Maklervertrag mit dem Kunden über die Leistungen, wäre dann unwirksam, weil, wenn das Rechtsberatungsgesetz verletzt ist, es sich um ein gesetzliches Verbot handelt, gegen das dieser Vertrag verstoßen würde. Und damit würde der Vertrag nach dem bürgerlichen Gesetzbuch unwirksam sein. Das heißt letztlich wirtschaftlich, man kriegt die vereinbarte Vergütung nicht. Zu dem AGB-Problem habe ich schon was gesagt. Das ist natürlich dann die Konsequenz auch des AGB-Rechts. Wenn so eine Vergütungsklausel unwirksam ist, dann wird man auch hier keine Bezahlung kriegen. Unterlassungsanspruch habe ich schon erwähnt gerade bei dem Karlsruher Fall. Theoretisch sind von Wettbewerbern aus auch Schadenersatzansprüche denkbar, wobei die beim hier im Wettbewerbsrecht relativ schwer zu berechnen sind, sodass man faktisch sicher Abwehrmöglichkeiten hat. Aber als Rechtsproblem ist es erstmal da. Weiteres Problem, die Haftpflichtversicherung kann gefährdet sein. Und das nur ganz allgemein, weil das besondere Konstellationen voraussetzt. Wir haben ja eigentlich gesagt, der vermittelt gar nicht. Ja? Dann hat er also auch keinen Vertrag. Aber zum Beispiel gerade bei so einem Modell, wie wir es gerade gesehen haben, da weiß man nicht, wenn ein Gericht hinterher sagt, das ist unzulässig, dann kann es ja sein, der hat dann gegen gesondertes Entgelt doch noch auch einen Vertrag hinterher vermittelt. Und sollte jetzt ein Gericht darauf kommen, den ganzen Vertrag zu kassieren, dann hat man natürlich auch noch ein Problem damit mit dem Vertrag, den man möglicherweise in Vertretung des Kunden abgeschlossen hat, wenn man so vorgegangen ist, wenn der Kunde nicht selber unterschrieben hat letztlich den Vertrag, sondern der Makler. Dann kann es nämlich sein, dass ein Gericht auch sagt, ja, die Vollmacht in Verbindung mit diesem unzulässigen Geschäft zwischen Kunden und Makler zur Vertretung ist möglicherweise unwirksam und damit ist auch der am Schluss vermittelte Vertrag nicht wirksam. Wie gesagt, das muss man im Einzelnen anschauen. Als theoretisches Risiko wollte ich es jedenfalls nicht weglassen. Dann natürlich staatliche Maßnahmen, Bußgelder durch die Gewerbebehörden. Und das ist wahrscheinlich das Problematischste, deswegen habe ich es mal unterstrichen in der Praxis. Natürlich kann die Verwendung unerlaubter Geschäftsmodelle auch Zweifel an der Zuverlässigkeit eines Versicherungsvermittlers aufwerfen, die Schwierigkeiten mit seiner Erlaubnis bringen könnten. Das muss man immer mit berücksichtigen. Was gibt es für Alternativen? Man könnte einen Antrag auf Erlaubnis als Versicherungsberater stellen, denn die Gewerbeordnung definiert auch den Versicherungsberater, nicht nur den Versicherungsvermittler. Und das ist genau im Prinzip jemand, der das macht, was wir vorher mit der Verbraucherberatung schon angesprochen haben. Der berät nämlich Gewerbsmäßige über Versicherungen, ohne dafür eine Courtage zu erhalten. Wir haben also auch hier einen Erlaubnisvorbehalt und das ist die Schwierigkeit, denn unser Thema heißt ja Honorarberatung durch Versicherungsmakler. Es ist aber so, die Rechtsprechung und die herrschende Meinung sehen hier einen Konflikt und sagen, beide Genehmigungen kannst du nicht gleichzeitig haben. Du musst dich für ein Modell entscheiden. Ja? Das heißt, wer sich für das Modell des Versicherungsberaters, das das Gesetz durchaus vorsieht, entscheidet, der fliegt aus dem Maklergeschäftsmodell raus. Wir haben es mit einem alternativen Berufs- und Tätigkeitsbild zu tun und es ist eben nicht kompatibel mit der Maklertätigkeit. Eine Möglichkeit gibt es natürlich, man kann sich überlegen, ob man zwei GmbHs gründet dafür. Die eine macht Beratung, die andere macht nach 34e, die andere macht Vermittlung nach 34d, aber das ist kaufmännisch natürlich die Frage. Das kann ich nicht beantworten, ob das ein sinnvolles Vorgehen wäre. Da muss man zweimal bilanzieren, da braucht man zwei Buchhaltungen, da braucht man alles Mögliche. Ja? Und das ist eben fraglich, ob das möglich wäre. Es gibt eine weitere Möglichkeit, dem vielleicht auszuweichen, nämlich, dass man nicht berät, sondern anfängt, Gutachten zu machen, wissenschaftliche Gutachten. Der Grund ist einfach der, dass das Rechtsberatungsgesetz sagt, obwohl natürlich ein Gutachten eine rechtliche Betrachtung des Einzelfalles ist, dass wissenschaftliche Gutachten keine Rechtsdienstleistung im Sinne des Gesetzes sind. Das kann sich auch dann auf im konkreten Fall bestehende Rechtsfragen richten, so wie eine Beratung. Und man muss nicht zum Beispiel Hochschulprofessor sein, um eins zu machen. Also davon steht im Gesetz nichts, wer das macht. Allerdings muss der Inhalt wissenschaftlichen Maßstäben genügen, was immer das ist. Das heißt, das müsste dann schon ausführlicher sein. Und das Problem, es ist auch nicht ausgeurteilt gerichtlich, ob man vielleicht doch mit 34e ins Gehege kommt, weil natürlich man auch einen Einzelfall hier berät, ohne einen Vermittlungserfolg. Wir meinen eher nicht, weil ja hier eine rechtliche Meinung zu einem Sachverhaltspunkt gegeben wird und kein Rat erteilt wird. Aber das ist eben so noch nicht erprobt. Soviel zur Beratung. Wie sieht es mit Honorarvermittlung aus? Das heißt, man knüpft ein Honorar an einen Vermittlungserfolg an, so wie es bei einem normalen Makler auch der Fall ist, der allerdings über Quotagen vergütet wird vom Kunden. Aber man verlangt ein gesondertes oder alternatives Honorar. Vorteil liegt auf der Hand, das ist ja Versicherungsvermittlung. Die Nebenleistungen sind damit keine unerlaubte Rechtsdienstleistung. Das Problem ist aber, die Rechtsprechung geht zum Teil mit sehr spitzen Fingern daran. Wir kommen zurück auf das Beispiel, das ich vorher bei der Begriffsklärung genannt hatte. Tarifwechsel in der Krankenversicherung. Die Geschäftsmodelle waren so, dass jemand sich ein Erfolgshonorar hat versprechen lassen, also nicht erfolgsunabhängig, wenn er es schafft, einem Versicherten einen für ihn wirtschaftlich sinnvollen Tarifwechsel innerhalb seiner Krankenversicherung zu vermitteln. Dafür sollte dann ein Honorar gezahlt werden. Das ist für zulässig gehalten worden von mehreren Kammern. Ich habe nur ein Beispiel aufgeschrieben, des Landgerichts Hamburg, weil es von der Maklererlaubnis gedeckt sei, sich im Rahmen von 34d Versicherungsvermittlung halten würde und deswegen auch kein Verstoß gegen 5 Rechtsdienstleistungsgesetz vorliege. Weiteres Beispiel, München hat es auch so gesehen. Die haben sogar zum Problem, auf das wir gleich noch kommen, was reingeschrieben in ihr Urteil. Die haben gesagt, ja, es handelt sich zwar um einen Vertrag, aber der wird so verändert, dass er mit einem neuen Vertrag gleichzusetzen ist. Also haben wir ganz normale Versicherungsvermittlung und das ist zulässig. Nicht so leider neu das Landgericht Saarbrücken. Die sind furchtbar spitzfindig geworden und haben gesagt, hier ist ja nur der Tarif gewechselt worden. Der hat ja gar keinen neuen Versicherungsvertrag. Aus § 204 Versicherungsvertragsgesetz, wo das geregelt ist, ergibt sich, das bleibt dasselbe juristisch gesprochen, hochtrabend juristisch gesprochen, Schuldverhältnis. Wir haben denselben Vertrag. Es wurde gar keine neue Versicherung vermittelt, also nicht von der Maklererlaubnis gedeckt. Und damit haben die diesem Tarifwechselmodell sozusagen den Stempel der Unzulässigkeit aufgedrückt. Zusätzlich gesagt, die Provision, auch bei der Provision wird vom gesetzlichen Standard abgewichen, weil das keine Vertragsvermittlung ist. Das versteht man jetzt wirklich eigentlich fast nicht mehr. Müsste es mit einem normalen Honorar bezahlt werden, ja, weil es ist ja keine Vermittlung, also kann es keine Vermittlungsprovision geben. Und du hast aber eine Provision gezahlt und damit weichst du dann von dem ab, was du eigentlich machst. Aber von der Honorarprovision weichst du wieder dadurch ab, dass du gar keinen Vertrag vermittelst. Also das ist relativ, der Hintergrund dieser Entscheidung war wohl, dass das Gericht hier gesehen hat, das ist unfair, was der Makler verlangt. Denn es ist so, dass in dem konkreten Fall es wohl so war, dass der Wechseltarif, auf den gewechselt wurde, sehr kurz nach dem Wechsel ziemlich hochgegangen ist. Und das hat der Versicherte nicht eingesehen, hat gesagt, dann zahle ich auch das Honorar nicht, das ist ja genau das, was ich nicht wollte. Und da wäre es vielleicht klüger, aber ich kenne es als Spekulation, also mit allem Vorbehalt, klüger gewesen von dem Makler, wenn er gesagt hätte, na gut, aus Kulanz lassen wir das laufen. Denn so hatte das Gericht nämlich den Grund zu suchen, warum das von ihm als ungerecht erkannte Ergebnis vermieden werden sollte. Also es kann sich auch mal lohnen, eine gerichtliche Entscheidung zu vermeiden. Ja, kann man hier relativ deutlich sehen. Soweit hier die Rechtsprechung. Was kann man jetzt noch tun? Wir haben ja gesehen, es bauen sich einige Schwierigkeiten auf. Eine Idee wäre, einfach mal ins BGB zu schauen und einfach mal anzuknüpfen an eine über 100 Jahre alte Grundnorm des Maklerrechts, nämlich den 652 BGB. Den habe ich jetzt auch noch mal im Wortlaut. In dem alten Wortlaut, wer für den Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss eines Vertrags oder für die Vermittlung eines Vertrags einen Mäklerlohn, hat man früher gesagt, um 1900 verspricht, ist zur Entrichtung des Lohnes nur verpflichtet, wenn der Vertrag infolge des Nachweises oder infolge der Vermittlung des Mäklers zustande kommt. Das heißt, wir haben hier zwei Maklertypen geregelt im BGB, nämlich den Vermittlungsmakler, der steht in der letzten Zeile ganz unten, aber drüber oder davor auch den Nachweismakler. Das heißt, man kann vom BGB her gedacht auch für den Nachweis einer Gelegenheit zum Vertragsschluss ein Honorar vorsehen. Was ist ein Nachweis? Nun, ein Nachweis ist die Mitteilung an den Auftraggeber, so sagen es die Kommentare, durch die dieser in die Lage versetzt wird, mit seinem Vertragspartner zu verhandeln. Das heißt, noch nicht der Vertragsschluss selbst. Und jetzt denken wir wieder an unsere Ausgangsfrage. Zusätzlich brauchen wir allerdings, dass es einen Vertragsschluss überhaupt gab. Und der Makler muss der Vertragsschluss muss infolge dieses Nachweises auch zustande gekommen sein. Das heißt, nicht ausschließlich, aber der Makler muss dran mitgewirkt haben. Kann man daraus was machen? Denkbar ist Folgendes. Dass man zum Beispiel eine doppelte Vergütungsregelung schafft. Dass man einmal sagt, wir knüpfen an die Vermittlungstätigkeit an. Das heißt, wenn du Kunde zu mir kommst und lässt dich zum Abschluss beraten und es kommt zum Abschluss, dann gibt es die normale Vergütung. Wenn du aber nicht kommst, aber einen Vertrag abgeschlossen hast, weil du zu irgendeinem Dritten gegangen bist, weil du es selber gemacht hast, weil du dann hinterher genau das Produkt, was ich beraten habe, über ein Portal gekauft hast, wie auch immer, dann habe ich dir den Vertrag nachgewiesen und der Vertrag ist auch zustande gekommen und das hat auch damit zu tun, dass du bei mir warst. Also musst du auch dafür was bezahlen. Das ist eine denkbare Gestaltung. Funktioniert das? Rechtsprechungsmäßig ist es nicht getestet. Frage, ist es von der Maklererlaubnis umfasst? Nicht entschieden, aber es gibt natürlich einen guten Grund, warum das zulässig sein kann. Nämlich, wie ich gesagt habe, wir sind ja ganz auf den Ursprung des Maklerrechts zurückgegangen im bürgerlichen Gesetzbuch und es steht im Gesetz, dass ein Makler für einen Nachweis vergütet werden kann. Das ist geltendes Recht. Könnte man natürlich noch mit Kleinigkeiten kommen, dass man sagt, vielleicht, das ist ja ein Handelsmakler, vielleicht gilt das beim Handelsmakler nicht. Halte ich aber für schwierig, diesen Einwand, weil im HGB sind wir vom HGB aus gesehen relativ gestaltungsfrei. Unsere Schranken kommen, wie gesagt, vom Gewerberecht. Also gehen wir eigentlich davon aus, die Gestaltung ist vom Berufs- und Tätigkeitsbild erfasst. Dann hätten wir kein Verbot, was wir vorher immer hatten, nach 3 Rechtsdienstleistungsgesetz, denn wir bleiben ja im Berufsbild. Hilfsweise kann man sagen, als Nebenleistung wäre es unter Umständen auch gerechtfertigt, denn grundsätzlich sind wir immer noch vom Gesamtbild her im Vermittlungsgeschäft. Und wir haben hier natürlich keine Unterscheidung zwischen Unternehmer und Verbraucher. Jetzt stellt sich natürlich noch ein praktisches Problem. Der Kunde lässt sich beraten und dann läuft er weg. Das heißt, Sie wissen es nicht. Das ist natürlich ein praktisches Problem, das kriegt man auch praktisch nicht weg, aber es gibt rechtliche Hilfsmöglichkeiten. Es gibt nämlich schon aufgrund des geltenden Rechts für jeden Makler, der da ist, einen Auskunftsanspruch. Das ist allein deshalb so, weil der Makler immer voll beweisbelastet ist für seine Ansprüche, wenn er Ansprüche gegen einen Kunden geltend macht. Deswegen hat er auch einen Auskunftsanspruch. Ein Vorzug dieses Auskunftsanspruches ist, wenn man den in den Vertrag auch reinschreibt, dass das ja auch eine gewisse Testfunktion haben könnte. Dahingehend, man will ja eigentlich, dass der Kunde abschließt und dann die ganz normale Vergütung läuft. Ja. Es ist praktisch nur für den Fall da, diese Möglichkeit wäre nur für den Fall da, dass das eben nicht passiert. Und kann so den Kunden möglicherweise auch motivieren dazu, eben doch dann schon, weil er den Vertrag kennt, eben nicht woanders hinzugehen und dann den entsprechenden Abschluss bei Ihnen selber zu tätigen, womit Sie dann voll im normalen Modell sind. Das wäre zusammengefasst eine rechtliche, soweit ich sehe, nicht markterprobte, aber als ein rechtlicher Gedanke, den man in dieser doch sehr engen Leitung, die das Gesetz hier gibt, wählen könnte. Dazu jetzt noch abschließend eine Sonderfrage, die eigentlich unser Thema verlässt, Honorarberatung und Vermittlung, aber gerade im Zusammenhang mit dieser Gestaltung. Es gibt ein Sonderproblem, das jeden Makler immer trifft. Wie gesagt, jetzt sind wir draußen aus dem Thema letztlich. Ich wollte aber, weil es an die Stelle gerade ganz gut passt, wirtschaftlich gesehen, die Bemerkung noch machen. Was ist, wenn ein Schaden entsteht durch Beauftragung mehrerer Makler? Ein Kunde schließt mit mehreren Maklern Verträge ab und einer macht zum Beispiel eine Anfrage nicht anonymisiert und dann ist die Versicherungsmöglichkeit weg, wie auch immer. Man kann einen Alleinauftrag vereinbaren. Das heißt, der Kunde kann unterschreiben, das ist wirksam, wenn er es unterschreibt, dass er nur Sie mit dieser Vermittlung beauftragt. Das führt allerdings zu einer Pflichtenerweiterung dem Makler gegenüber, aber er übernimmt im Maklervertrag sowieso normalerweise erweiterte Pflichten. Und die Folge wäre, dass der Kunde, wenn er Dritte beauftragt, dass dann auch ein Aufwendungsersatzanspruch durch den Kunden, gegen den Kunden entsteht. Ist aber, wie gesagt, kein Honorarproblem, wollte ich an der Stelle nur darauf hinweisen. Das war jetzt ein ziemlicher Galopp durch die Vorschriften, das weiß ich, dass der zeitliche Rahmen war eng. Aber wir haben, denke ich, auch ein Ergebnis erzielt. Honorarberatung durch Versicherungsmakler für Unternehmer ist erlaubt. Für Verbraucher habe ich geschrieben, schwierig. Da hatte ich eben diese Gestaltungsalternativen, Gutachten, 34e mal aufgeführt. Honorarvermittlung durch Versicherungsmakler für Unternehmer wie Verbraucher ist grundsätzlich erlaubt. Es kommt eben auf das Geschäftsmodell an. Aber, und das jetzt eben an den Schluss, natürlich muss jedes Geschäftsmodell im Detail auf seine Vereinbarkeit mit den genannten Leitungsvorschriften analysiert werden. Das heißt praktisch letztlich auf seine Nähe zum Berufsbild. Überraschung kann man nie ausschließen. Man muss es natürlich beraten lassen und ausgestalten lassen. Das ist völlig klar. Das sage ich jetzt nicht nur als Anwalt. Das würde ich wahrscheinlich auch sagen, wenn ich nicht Anwalt wäre. Das ist, denke ich, das Wichtige in diesem Themenbereich. Damit bin ich jetzt, glaube ich, tatsächlich in der Zeit durchgekommen. Und jetzt kommt für mich der gefährliche Teil. Jetzt kann ich also Fragen entgegennehmen. Wobei es so ist, mir ist gesagt worden von der Technik, dass es hier jetzt, soll keine Ausflucht sein, dass es hier jetzt relativ knapp wird, insoweit als um 11 die nächste Veranstaltung stattfindet und wohl die Teilnehmer sich auch scannen lassen. Ja. Ich werde aber einfach dann rausgehen und bin dann auch draußen noch vorhanden. Ja. Also wenn wir jetzt dann in 5 Minuten vielleicht das hier aufheben sollten, um den Übergang zu gewährleisten. Aber jetzt gibt es erstmal Fragen aus dem Auditorium. Wollen Sie als... Ja.
652 hat ja auch noch einen zweiten Absatz.
Ja.
Er sagt, Aufwendungen sind dem Makler nur zu ersetzen.
Ja.
Aufwendungen sind dem Makler nur zu ersetzen, wenn es vereinbart ist. Mhm. Dies gilt auch dann, wenn der Vertrag nicht zustande kommt.
Wenn was?
Wenn? Dies gilt auch dann, wenn der Vertrag nicht zustande kommt.
Moment, Aufwendungen sind dem Makler nur zu ersetzen, wenn?
Wenn es vereinbart ist. Das heißt also mit dem ja. Kunden vereinbart, du musst mir auch was bezahlen, wenn der Vertrag nicht zustande kommt. Das heißt, ich kann was nachweisen, dass er eigentlich bei mir hätte abschließen können.
Grundsätzlich ja.
Und wenn er es dann trotzdem nicht tut, wir es aber vereinbart hätten, müsste es, so wie ich das verstehe, nach dem zweiten Absatz doch gedeckt sein.
Ja, möglicherweise schon, nur haben wir natürlich immer auch das AGB-Recht. Bitte? Die Frage ist, ob es, genau, Herr Evers sagt gerade noch zu Recht, ich fange mal vielleicht, mit dem Punkt fange ich an, ja. Es ist ja die Frage, ob das in dem Sinn, im Rechtssinne, Aufwendungen sind, die Beratungsleistungen, ja, im Sinn von Vertragskosten, weil das oft in Allgemeinkosten übergeht ihres Betriebes. Das heißt, Sie haben an der Stelle ein Darlegungsproblem. Grundsätzlich würde ich sagen, ist das Argument berechtigt, dass man an Aufwendungen denken kann, auch so nach dem Maklerrecht. Ja. Ein weiteres Problem, und hier das Entscheidende meiner Meinung nach, ist das AGB-Recht. Denn Sie haben hier die erhebliche Schwierigkeit, wenn Sie dass dann man wieder auf sowas zurückkommt, was ich oben gesagt habe zu den Honorarberatungsmodellen, dass man sagt, naja, bei einer normalen Vermittlung hätte das der Verbraucher zumindest ja, hätte das gekriegt, ja, und deswegen ist das eben eine unangemessene Benachteiligung, das so zu gestalten. Das muss man von dem reinen Nachweisvertrag unterscheiden, der im Gesetz so vorgesehen ist, ja, wie aufgezeigt, wo man deswegen größere Schwierigkeiten hat, das ist eine unangemessene Benachteiligung, weil vom gesetzlichen Leitbild abweichend. Das weicht eben nicht ab. Ja. Während bei den Aufwendungen, da wird man dann sagen, weicht vielleicht ab, weil eigentlich, wenn man sich da dann nicht an 652 orientiert, sondern an dem, was der Makler normalerweise macht, oder sagt man, da ist da kein Aufwendungsersatz dabei, also schwierig, ja, an der Stelle. Eher nicht, würde ich sagen. Ja.
Seit Jahren betreibe ich eine finanzmathematische und wissenschaftliche Bewertung von Geldanlagen, die der Kunde mir vorlegt.
Geldanlagen,
ja. Alle mögliche Arten, ja. Habe auch die Zulassung zur Beratung und Vermittlung jeweils über alle Bereiche, auch Finanzinstrumente. Was ich aber vorschiebend immer andiene, ist halt eine finanzmathematische und wissenschaftliche Bewertung der Geldanlagen. Lasse ich mir auch extra vergüten. Das hat auch bisher in den Jahren wunderbar geklappt, hat auch nie einer geklagt. Aber wenn jetzt einer klagen würde, würde ich für mich auch die Frage stellen, ob es rechtlich zulässig ist.
Nee, also sehe ich jetzt in dem Punkt nichts. Also wir müssen erstmal, jetzt gebe ich Ihnen erstmal die Nicht-Antwort. Ja? Die besteht nämlich erstmal darin, wir haben ja hier nur das Versicherungsthema gemacht. Ja. Also muss man erst mal es gibt natürlich verschiedene Arten der Honorarberatung bezogen auf verschiedene sozusagen Wirtschaftszweige. Ja, gibt es einmal den Versicherungsbereich und es gibt eben, der Finanzbereich ist ein weiterer wichtiger Bereich. Ich ziehe mich zunächst mal darauf zurück, ich habe hier heute nur über Versicherungen gesprochen. Das andere muss man ganz besonders angucken, weil die Erlaubnistatbestände auch andere sind. Ja. Trotzdem allgemein würde ich sagen, ist das tatsächlich unproblematisch. Gerade deswegen, weil Sie ja eben hier in der Nähe dieser Statusaufstellung in gewisser Weise sind. Ja.
Also bei uns gehören auch die Bewertung von Versicherungsverträgen dazu. Also Fondspolicen, Indexpolicen etc.
Okay, dann ist das eine Bewertung, ja.
Ja, genau. Ja.
Aber da gibt es dann also, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass man entweder sagt, es ist vielleicht insoweit auch doch keine Rechtsdienstleistung, wobei, wie gesagt, das ist immer schwierig, wenn man sich die Inhalte natürlich anschaut.
Also der Begriff auf dem Vertrag, die Begriffe, die genutzt werden, sind finanzmathematische Begutachtung, finanzwissenschaftliche Begutachtung.
Ja, aber dann sind wir, erstens ist die Frage, ob Sie nicht gutachtlich tätig sind sowieso, was ich vorher gesagt habe. Und zweitens sind wir dann auch, würde ich sagen, im Nebenleistungsbereich, wenn man je auf das RDG rekurrieren würde. Ich glaube, da wird in dem Fall keiner drauf kommen, weil wir eben im Finanzbereich weniger dieses Klick-Klack-Schema von Tatbestand-Rechtsfolge haben, was die Versicherung sozusagen so anfällig macht, ein Rechtsprodukt zu sein. Ja. So, bitte.
Danke. Die Verbraucherschützer fordern Provisionsabgabeverbot. Die IDD präferiert es. Wenn es denn in Deutschland soweit käme, wäre doch die bisherige Regelung völlig über den Haufen geworfen.
Also Abgabeverbot oder Provisionsabgabeverbot?
Provisionsverbot.
Ah, Provisionsverbot. Entschuldigung. Ja, Provisionsabgabeverbot ist ja eigene.
Dann wäre da die bisherige Regelung im 34 völlig über den Haufen geworfen.
Da habe ich mit Herrn Evers auch gestern Abend im Auto schon drüber gesprochen. Also es ist so, ich habe über die Gegenwart natürlich gesprochen, in der Tat. Ja. Wir müssen sehen, das hat ja einen Vorlauf von 2 Jahren, das Ding. Ja. Man muss schauen, also da muss man, ich habe nicht mal einen Ausblick dazu gegeben, und zwar einfach aus dem Grund, nicht weil ich, wie gesagt, das Thema nicht ignorieren wollte, aber es ist einfach im Moment wenig sinnvoll, hier Abschließendes dazu zu sagen, weil die Sachen, natürlich gibt es jetzt diese knallharten IOPA-Stellungnahme, ja, die also alles Mögliche als unzulässigen Anreiz und so weiter qualifiziert. Aber das Ding ist im Fluss. Ja, da muss man einfach warten, was die Rechtsetzungsakte der IOPA dazu sind, auch noch nicht erfolgt, meine ich. Und da muss man einfach abwarten. Das wäre jetzt Kaffeesatzleserei. Grundsätzlich ist es so, dass tatsächlich von der europäischen Seite immer versucht worden ist, das möglichst praktisch provisionsfeindlich vorzugehen. Das muss man sagen, das ist dort der ordnungspolitische Ansatz bei den europäischen Institutionen. Und verschiedene Staaten, wie auch Deutschland, haben sich dagegen immer eigentlich gewehrt, weil sie gesagt haben, wir wollen ein Mischsystem, wir wollen die Konkurrenz der Systeme im Markt haben und wir wollen das deswegen nicht ein für alle Mal abbinden. Aber es wäre jetzt, insofern denke ich, dass hier auch die letzten Worte noch nicht gesprochen sind zu dem Thema. In der Tat, die Richtlinie selber ist noch relativ offen, was die IOPA jetzt draus gemacht hat. Das sieht relativ knallhart aus, aber die Entwicklung ist einfach im Fluss. Ja. Man könnte sagen, wenn das alles umgesetzt wird, dann in der Tat, dann steht es provisionsbasierte Versicherungsvermittlung auf der Kippe. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Allerdings ist das eben, wie gesagt, jetzt auch nicht die Richtlinie selber, die das zwingend so ergibt. Ja. Sondern das hat jetzt die europäische Behörde dazu gesagt, von der eigentlich so viel anderes auch nicht zu erwarten war. Und jetzt müssen wir schauen, da muss man jetzt genau, müsste man sehr differenziert schauen, welche Rechtsetzungsbefugnisse hat jetzt überhaupt die IOPA dazu. Was muss national letzten Endes umgesetzt werden, was nicht, wo gibt es Ausweichmöglichkeiten. Ich denke, national wird man weiterhin für ein Mischsystem plädieren. Und deswegen wird das, kann ich jetzt nur eine lebenserfahrungsmäßige Antwort geben, dass das wahrscheinlich auch nicht so heiß gegessen wird wie so vieles in der Vergangenheit. Ne?
Ergänzungsfrage, könnten Sie sich denn vorstellen, dass mit der IDD-Umsetzung auch die honorarbasierte Vermittlung ins 34c aufgenommen wird?
Das ist...
Brauchst du ja gar nicht. Brauchst du ja gar nicht, ne? Kannst du einmal... Also es braucht ja nicht aufgenommen werden in den 34d. Ja, weil es ja eine Vermittlung ist und deswegen dem gesetzlichen Leitbild entspricht.
Deswegen ja, genau. Also Vermittlung, also man muss Beratung und Vermittlung unterscheiden, genau, da hat Herr Evers recht. Also eine andere Frage ist, wie es mit der reinen Honorarberatung ist, die eben erfolgsunabhängig ist. Ne? Genau. Honorarvermittlung ist ja ein anderes Thema, denn da habe ich ja immer diese Verknüpfung von, nur wird eben anders vergütet, nämlich durch den Kunden und nicht mehr über das Produkt,
genau,
durch den Anbieter. Ne? Das ist eben der. Aber das ist im Prinzip ja, wie wir gesehen haben, auch, wie gesagt, Einbruchstellen, Tarifwechsel, aber im Prinzip zulässig, ne? Schon heute.
Da war noch einer.
Aber gehe ich denn recht in der Annahme, dass ich zunächst mal vor Gericht so einen 50-50-Joker habe? Weil in 34d steht ja nicht, dass ich einen Verbraucher nicht gegen Honorar
habe. Also da ist die Rechtsprechung schon zu gefestigt dafür, um das zu sagen. Also die sagen halt alle, in dem Moment, wo es eben reine Beratung ist, ja, und wo eben die Vermittlung nicht im Vordergrund steht, da hauen wir das runter. Damit müssen Sie einfach rechnen. Ja. Also es ist schlechter als ein 50-50-Joker.
Also generell immer dann, wenn erfolgsunabhängig, wird es eng.
Ja. Immer wenn erfolgsunabhängig, genau. Das ist eigentlich das Stichwort.
Ja, schönen Dank, Herr Dr. Utz. Wir machen gleich weiter mit dem Maklerstatus. Bleiben Sie dran.